Haben wir aufgegeben, schreibt Katrin Hartmann, oder sie fragt es. Es geht um die Klimakrise, Wassermangel, Waldbrände, Eisschmelze. Wir leben jetzt schon mitten im Kollaps. Politische Folgen hat das nicht. Das schreibt diese Katrin Hartmann. Und ich glaube, ich werde schizophren oder ich bin's schon, denn eigentlich wollte ich keine Artikel mehr von Katrin Hartmann lesen und ihre Bücher auch nicht, weil ich dann immer so schlechte Laune kriege und auch ein schlechtes Gewissen. Meine Güte. Und jetzt hat ein anderer Teil von mir dann doch wieder was gelesen von Katrin Hartmann und ein Teil von mir hat sie auch angerufen. Jetzt ist sie am Telefon. Hallo Katrin Hartmann.
Guten Morgen, hallo.
Also ich habe wirklich, manchmal kommt das schlechte Gewissen in mir durch, weil ein Teil von mir weiß das ja alles. Der weiß, dass wir, es gibt kein richtiges Leben im Falschen und unser Lebensstil ist dafür verantwortlich. Andererseits will ich ja auch ein gutes Leben haben und dann habe ich ein schlechtes Gewissen und dann bin ich ganz verunsichert. Kennen Sie diesen Zustand?
Ja, natürlich. Der beherrscht mich ja ganz genauso wie alle anderen auch. Und mir geht's ja auch so, dass ich denke, und insbesondere bei dem Artikel bin ich tatsächlich auch da gesessen und habe mir gedacht, mein Gott, was soll ich denn jetzt noch zum Klimawandel schreiben? Es liegt so auf der Hand, es bewegt sich nichts. Und ich würde ja eigentlich an sich auch lieber über schöne Blumen und niedliche Kaninchen schreiben, aber tatsächlich hilft das ja auch nichts. Man muss sich damit auseinandersetzen und die Einschläge rücken näher und die gesellschaftliche Krise auf allen Ebenen, ja nicht nur die Klimakrise, verschärft sich. Und wir dürfen auf gar keinen Fall die Augen verschließen, sondern wir müssen wirklich kämpfen, dass es anders wird. Weil ich glaube, erst dann können wir überhaupt eine Hoffnung auf ein gutes Leben dauerhaft und für alle haben, anstatt uns in irgendwie, ja, Nischen zurückzuziehen.
Ja, ist es denn wirklich so schlimm? Weil es ist ja die Debatte, ich will es mir ja schönreden und sagen, ja, mit diesen 1-2 Grad und ja, das klingt doch erstmal wenig. Steht die Katastrophe tatsächlich vor der Tür, wenn nicht radikal sich Dinge ändern?
Naja, also die Möglichkeit, dass wir den Klimawandel ganz abwenden, die ist vorbei. Also das sagen alle Wissenschaftler. Es geht jetzt tatsächlich ja nur noch darum, um wie viel Grad wir diese Erderwärmung, um wie viel Grad wir die aufhalten können. Und da gab es ja vor 2 Jahren den 1,5 Grad Report des Weltklimarats der Vereinten Nationen. Die sagten, wenn wir jetzt schnell in den nächsten 10 Jahren wirklich weitreichende Veränderungen durchsetzen in Verkehr, in Landwirtschaft, in Städtebau und so weiter, dann können wir dieses 1,5 Grad Ziel schaffen, was bedeuten würde, sehr viel weniger Leid, sehr viel weniger Naturkatastrophen. Es wird aber nichts in Angriff genommen. Das heißt, diese Bedrohungen, und wir haben es ja jetzt, es ist ja seit 2-3 Jahren ein Zustand auch erreicht, wo die Horrornachrichten nicht abreißen. Also wir haben den dritten Hitzesommer in Folge. Wir haben Nachrichten über diese gefährlichen Kipppunkte im Klimasystem. Also solche Ereignisse, die bedeuten, dass sie Kettenreaktionen nach sich ziehen können, auf die man keinen Einfluss mehr hat, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Also jetzt beispielsweise die Eisschilde in Grönland, die sehr wahrscheinlich sehr viel früher verschwunden sein werden. Der Anstieg des Meeresspiegels, das Schmelzen des arktischen Eises, und auch das Schmelzen der Permafrostböden. Das sind jetzt so 3 Kipppunkte, die gefährlich nah sind. Und dann haben wir noch die Waldbrände und all die Folgen, die uns auch hier schon erreichen, sodass man sagen kann, man kann da die Augen wirklich nicht mehr davor verschließen, auch wenn uns das trotzdem weit weg vorkommt und wenn wir trotzdem uns in Sicherheit wiegen, weil wir das Gefühl haben, dass sich unmittelbar in unserem Leben so nichts ändert. Wenn man aber in die Länder des Südens schaut, da ist die Katastrophe schon sehr deutlich da und da gibt es tatsächlich nichts mehr abzuwiegeln. Und das macht mich auch so wirklich, wirklich nervös, denn Corona wird jetzt zum Anlass genommen, da das wieder so ein bisschen von der Tagesordnung zu schubsen.
Dabei hängt es ja eng miteinander zusammen. Sogar die sogenannten Leitmedien, die größeren, wie der Spiegel, schreibt, dass die Bundesregierung sich mit Trump messen kann. Und Herr Stöcker schreibt ja auch von diesem Selbstbetrug, dass die Bundesregierung mit dieser speziellen Form der Realitätsverweigerung nicht alleine ist. Die teilt es mit den meisten anderen Regierungen des Planeten. Aber das ist so eine Art Selbstbetrug und sich was vormachen. Und da ist die deutsche Regierung nicht besser?
Es wird immer also es ist anders als andere Regierungen. Gibt es da jetzt keine Klimawandelleugner, also anders als in den USA zum Beispiel? Das würde hier niemand mehr sagen. Wir haben eine Wissenschaftlerin als Bundeskanzlerin und alle führen das Wort Klimaschutz, Klimawandel, Klimapolitik ständig im Mund. Habe ich es auch im Freitag-Kommentar geschrieben, so langsam zu so einer Chimäre der Selbstverständlichkeit verkommt, aber nicht gehandelt wird. Also wir haben, wenn wir uns das im Moment anschauen, und das finde ich das Dramatische an der ganzen Sache, es wird wird, Leute haben ja Angst. Natürlich, es wird Einschnitte geben, aber wenn wir uns anschauen, wo sofort gehandelt werden könnte und nichts passiert, dann ist es schon dramatisch und also wirklich unverständlich. Wir haben einen Kohleausstieg, der sehr viel schneller passieren könnte. Tut es aber nicht, weil es natürlich entsprechende Privilegien und Interessen der Industrie gibt, die sehr viel mehr Einfluss auf die Regierung haben, qua Lobby und sonstiger Möglichkeiten als wir als Gesellschaft. Das heißt, es werden jetzt in den Braunkohlerevieren Deutschlands stehen weitere 12 Dörfer zur Disposition, sollen abgerissen werden, damit noch ein paar Jahre Kohle gebaggert und verfeuert werden kann. Das ist schlichter Irrsinn und das muss nicht sein. Das nächste ist eine Landwirtschaftswende, die ausbleibt, die umsetzbar wäre. Aber es gibt eben dort auch Interessens- und Lobbygruppen, die das seit Jahr und Tag verstehen zu verhindern, sprich der Bauernverband unter anderem. Mhm. Es gibt eine Verkehrswende, die ganz schnell möglich wäre, es passiert aber nicht, unter anderem wegen dem großen Einfluss der Autolobby, aber auch, weil politisch die Autoindustrie immer beschützt wird in Deutschland. Es gibt gerade eine neue Untersuchung vom Bund Naturschutz über Regionalflughäfen, dass 12 von 14 Regionalflughäfen rote Zahlen schreiben würden, wenn sie nicht subventioniert würden. Das heißt, da wird etwas künstlich am Leben gehalten, was es gar nicht braucht, was auch noch zusätzlichen Klimaschaden anrichtet. Die könnte man einfach schließen. Also das heißt, Handlungsmöglichkeiten gäbe es ganz viele. Man kann ja auch mal in andere Metropolen schauen, in anderen Ländern. Dort wird jetzt nach Corona wirklich der Umbau der Städte in Angriff genommen. In Mailand, in Brüssel, in London, in Paris werden die Städte auf einen Schlag fahrradfreundlicher gestaltet. Und man kann sehen, da das geht und es hängt bei sowas ganz allein am politischen Willen.
Das heißt, Angela Merkel hat auch diese Schizophrenie. Die Wissenschaftlerin Angela Merkel begreift das natürlich selbstverständlich, aber die Politikerin, hat sie auch selbst gesagt, ist in Zwängen und ist in diesen politischen Zwängen gefangen, der Alternativlosigkeit der Vermeintlichen. Andererseits hat Corona gezeigt, was ja möglich ist, wenn wir die Klimakrise als Krise begreifen und tatsächlich auch handeln. Also es ist möglich. Sie sind da optimistisch?
Ja, optimistisch ist ein großes Wort. Sagen wir so, ich werde die Hoffnung nicht aufgeben. Ja. Ich kann die Hoffnung auch nicht aufgeben, weil ich möchte ja das auch verhindern und ja auch eine Weile lang auch in einer Welt noch leben können, die für alle ein gutes Leben bereithält, was ja möglich wäre. Aber diese Schizophrenie, die Alternativlosigkeit, die ist ja nur dann da, wenn man meint, man könnte alles beim Alten lassen und gleichzeitig alles anders machen. Das wird natürlich nicht funktionieren. Also es muss schon Umbrüche geben. Und das ist das, was aber halt natürlich auch das Klimapaket gezeigt hat. Da hat ja Angela Merkel auch gesagt, das ist im Prinzip das, was möglich ist. Aber das ist es halt tatsächlich nur, wenn man meint, man könnte diese Art des Wirtschaftens, der Energieversorgung, der Landwirtschaft und des Verkehrs so aufrechterhalten, wie es ist. Ein paar kleine Stellschrauben drehen, im Wesentlichen aber nichts ändern. Und so wird es natürlich nicht funktionieren. Aber wie gesagt, ich glaube, und das ist tatsächlich meine ganz große Hoffnung, und das haben ja auch die Proteste von Fridays for Future gezeigt, die sind ja auch nicht verschwunden, sie sind nur nicht mehr so sichtbar wie eben vor der Krise. Das zeigen jetzt die Aktionen von Ende Gelände zum Beispiel in den Kohlerevieren. Es gibt ja wieder Protest, dass es nicht verschwunden ist. Und das ist tatsächlich meine große Hoffnung, dass sich dem wieder viele Menschen anschließen. Weil das hat ja zumindest dieses Klimajahr letztes Jahr gezeigt. Es gibt in der Gesellschaft womöglich große Mehrheiten für solche Änderungen. Das darf man nicht unterschätzen. Und da, glaube ich, ist für uns alle die Frage gar nicht so sehr, was sind die Alternativen, wie können es anders gehen, sondern wer verhindert diese Alternativen, weil er davon profitiert, dass alles so weitergehen kann, wie es eben ist. Und da müssen wir, glaube ich, genau hinschauen, damit wir wissen, gegen wen wir da kämpfen müssen. Aber wir müssen weiter kämpfen. Es wird nicht von selber passieren. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass da irgendwie von oben jemand zur Vernunft kommt und so gehandelt wird wie bei Corona, weil, wie Sie auch gesagt haben, es ist die Klimakatastrophe wird nicht als die Krise angesehen, die sie tatsächlich bedeuten wird und schon jetzt für viele Menschen auf der Welt bedeutet.
Das Lieblingskapitel in Ihrem aktuellen Buch Grüner wird's nicht, warum wir mit der ökologischen Krise völlig falsch umgehen, nennt sich Das Paradox der Apokalypse. Das klingt schon mal wie ein Film. Das Paradox der Apokalypse, und dann sagen Sie, warum wir das Klima nicht retten, sondern den Kapitalismus. Hängt das nicht miteinander zusammen? Also der Kapitalismus als System kann ja gar nicht mehr funktionieren, wenn die Ressourcen weg sind und wenn die Erde hinüber ist. Was meinen Sie denn mit diesem Paradox der Apokalypse?
Ich fürchte, Kapitalismus kann schon sehr lange noch funktionieren, weil es einfach eine Frage von Machtverhältnissen wird. Und wenn die wenn die Ressourcen jeglicher Art, also seien es die Rohstoffe, die man zur Verarbeitung braucht oder halt eben sauberes Wasser, frische Luft und so weiter, knapp werden, dann wird es einfach autoritärer werden. Das heißt nicht, dass der Kapitalismus dann einfach vorbei ist, sondern, und das glaube ich, ist eine der ganz wesentlichen Punkte, die wir so ausgeblendet haben. Das beschreibe ich in dem Kapitel unter anderem auch, dass einerseits die Lage so zwischen Verdrängen und Panik so hin und her kippt, aber dass wir in dieser ganzen Geschichte eigentlich viel zu wenig versucht haben, die Machtverhältnisse zu analysieren, die Machtfragen zu stellen. Wir haben ganz viel auf individuelle Verhaltensänderungen gepocht. Das hat viele, viele Jahre der Klimadebatte bestimmt, dass Leute einzeln verzichten und nicht fliegen sollen, weniger konsumieren. Wir haben bei Corona gesehen, was dann passiert, wenn nicht mehr massenhaft nicht mehr geflogen wird und nicht konsumiert wird, dann wird das System gerettet mit Steuergeld. Also diese Machtfragen diese doch sehr unbequemen Fragen, die sind sehr in den Hintergrund gerückt. Und das halte ich aber für sehr, sehr wichtig, wenn wir dann tatsächlich, weil das hat eben so viel mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe, dass es weniger, dass die Alternativen eigentlich da sind und das eigentlich die Frage ist, wer verhindert sie? Das hat mit dieser Frage ganz stark zu tun. Das ist eng miteinander verknüpft. Und ich glaube, so müssen wir tatsächlich denken und wirklich aufhören, uns gegenseitig so Lifestyle-Vorwürfe zu machen. Das ist natürlich schon, ich kann das auch verstehen bis zu einem gewissen Punkt, weil er das natürlich wahnsinnig machen kann, wenn man um sich Leute herum hat, die wahnsinnig ignorant sind und sagen, mich betrifft das alles nicht. Aber letztendlich wird das nicht der Weg sein, sondern wir müssen das wirklich sehr politisch angehen, was natürlich nicht heißt, dass man nicht gleichzeitig auch diese Alternativen leben kann und soll.
Sie schreiben ja in einem Elternartikel im Freitag zu den Alternativen zum herrschenden System, dass es eben keine Lifestyle-Frage ist. Sie schreiben, kein Billigkotelett ist auch keine Lösung. Muss Fleisch teurer werden? Nein, sagen Sie, denn die Forderung lenkt davon ab, dass es Alternativen zum herrschenden System gibt. Das scheint ja Konsens zu sein, dass unser Fleisch zu billig ist, dass die Lebensmittel teurer werden müssen und wenn wir alle mehr bezahlen, dann wird es auch fairer. Sie sagen, das ist nicht die Antwort?
Es lenkt von der Frage ab, warum denn Lebensmittel und Produkte überhaupt so billig sind. Und das sind sie nicht, weil zu viele Leute sagen, ich will es aber so billig haben, sondern dass auch das ist eine politische Frage, eine Machtfrage. Und das ist seit der Kolonialzeit so und seit der Industrialisierung so, dass billige Lebensmittel, billige Produkte dafür da sind, Löhne niedrig zu halten. Und das ist auch tatsächlich in Deutschland so. Es ist kein Hartz-IV vorstellbar. Dieser grotesk niedrige Hartz-IV-Satz wäre nicht denkbar, wenn Lebensmittel nicht so billig wären. Auf dessen Grundlage werden diese Regelsätze ja berechnet. Und tatsächlich sind Billigpreise sind natürlich sehr viel komplizierter, als es immer dargestellt wird, als ob es irgendeine Instanz gäbe, die jetzt von heute auf morgen die Fleischpreise erhöhen oder runtersetzen könnte. Sondern das ist, hat ja ein System. Das fängt mit Handelsverträgen an, wo man billig Futter irgendwo herkriegen könnte, wie ja jetzt das Mercosur-Abkommen auch immer noch so halb auf der Tagesordnung steht. Das geht weiter mit Subventionen für Landwirtschaft, die den Export ankurbeln sollen. Das geht weiter mit dem Einfluss von Handelsketten und Supermärkten, die auf die Produzenten einen Preisdruck ausüben. Also das ist nicht so einfach und deswegen ärgert mich das auch wirklich, diese ständige reflexhafte Forderung gerne auch mal von den Grünen, wann immer man einen Missstand entdeckt, oh, das muss alles teurer werden, weil das ja natürlich auch diese soziale Komponente ausblendet, dass wenn Dinge teurer werden, es ja eigentlich nur heißt, dass es jemand gibt, der sich das Recht auf Dreck weiterhin kaufen kann und dass eine große Menge von Leuten von irgendetwas ausgeschlossen wird. Ich bin die Letzte, die überhaupt Fleisch verteidigt. Ich esse nämlich gar keins. Aber dieser Reflex, dem sich ja dann auch jemand wie unsere Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner anschließen kann, das führt zu gar nichts. Und da muss man wirklich auch, das ist auch so ein Punkt, wo man sagen muss, da muss man wirklich einfach genau auf die Machtverhältnisse und die politische Dimension schauen.
Also geht es um Macht und um Eigentumsfragen, auch um Verteilungsfragen, eigentlich so die Grundfragen der Gesellschaft, wie Ökonomie organisiert ist, aber das tritt immer in den Hintergrund, habe ich das Gefühl.
Ja, es tritt natürlich in den Hintergrund, weil da müsste man sich wirklich ganz fundamentale Fragen stellen. Von politischer Seite wird es so, natürlich, also insbesondere regierungspolitischer Seite, wird das so sicher nicht thematisiert, das ist ja klar. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, sollte man auch nicht unterschätzen, wie sich da zum Beispiel die Fridays for Future-Bewegung entwickelt und weiterentwickelt hat. Auch da geht es ja längst um Eigentumsfragen. Da wird nicht mehr von Klimaschutz gesprochen, sondern von Klimagerechtigkeit. Und das ist schon ein viel politischerer Begriff als Klimaschutz. Also das sollte man nicht unterschätzen, dass sich da auch die Bewegungen einen sehr, sehr großen gesellschaftlichen Einfluss haben, weil Bewegungen sind nicht einfach Leute, also die jetzt irgendwie auf die Straße gehen und gegen etwas oder für etwas protestieren, sondern natürlich auch, ja, nicht Institutionen, aber Orte der Bildung und der Weiterbildung und des sich selber Informierens und Leute Informierens. Und das war letztes Jahr doch wirklich ein ganz großer Erfolg und wirklich für mich eine ganz, ganz, ganz große Hoffnung. Also wer da bei den Demos, man mag sich erinnern, wer da bei den Demos mitgelaufen ist, dass das auch so eine ganz tolle Stimmung war, die auch eine Aufbruchstimmung war. Und durch Corona ist das jetzt natürlich unterbrochen. Das ist natürlich bitter, aber man darf auch tatsächlich nicht vergessen, auch so eine Krise wie Corona kann mit dem Klimawandel zu tun haben. Man darf das nicht voneinander trennen und das wäre jetzt der größte Fehler, den man machen könnte. Und das steht ja immer wieder so halb im Raum. Nee, wir müssen jetzt hier erstmal die Wirtschaft retten und dann kümmern wir uns um Klimaschutz, anstatt das wirklich, was ja auch Fridays for Future fordert und eben Greta Thunberg und ihre Mitstreiterinnen bei Angela Merkel gesagt haben, es muss als die Krise behandelt werden, die es ist und eben nicht als Hintergrundrauschen, das man irgendwie verschieben kann, weil da lässt ein Virus genauso wenig mit sich verhandeln wie die Klimakrise. Die kommt, wenn man nichts macht.
Eine Menschheitskrise, da kann man jetzt in die Zukunft schauen und denken, ich kriege ja so eine Angst. Andererseits gibt es ja auch Erfolge. Der Tom Stotner, der sagt letztens, wir müssen auch aufpassen und schauen. Er sagt, das progressive Lager hat auch Erfolge vorzuweisen. Es gibt fantasievolle Protestformen, es gibt Bewegungen, es gibt Protestbewegungen außerhalb des Parlaments. Es tut sich was und er setzt die Hoffnung zum Beispiel in die neue Generation, also die Fridays for Future Leute, dass es ganz andere Protestformen gibt, eine junge, auch gebildete, oft weibliche Protestbewegung, die tatsächlich was bewirken kann. Teilen Sie seinen Optimismus?
Das würde ich schon auch, also das macht mir auch tatsächlich Hoffnung. Klar, ich würde das jetzt nicht alleine auf die nächste Generation schieben wollen, aber das, was ja die Fridays for Future Bewegung geschafft hat, ist, dass sie mit aller gebotenen Ernsthaftigkeit dieses Thema und wirklich mit aller, ja, wie soll man sagen, wirklich Schärfe dieses Thema zur Sprache bringen und gleichzeitig aber auch, ja, so andere Formen des Protests einerseits sich auch verbünden mit anderen, die soziale und die ökologische Frage zusammendenken, das ist recht neu und das ist wirklich, das finde ich auch tatsächlich eine ganz, ganz tolle Sache. Ich würde auch noch sagen, dass nicht die ersten und nicht die einzigen sind natürlich. Also wenn wir die ganzen großen Blöcke anschauen, wo es Veränderungen geben muss und geben soll und es auch meiner Meinung nach gesellschaftliche Mehrheiten gibt, also Landwirtschaft, Verkehrswende, da gibt es schon seit vielen, vielen Jahren auch Proteste. Also die ganzen Critical Mass Demos, nur zum Beispiel in Berlin und anderen Städten, die Fahrraddemos, die Proteste für eine andere Landwirtschaft, die haben dazu beigetragen, dass es ein unglaubliches Wissen in der Gesellschaft gibt, sodass sowas wie dieser Fleischskandal und dass sowas wie der überhaupt nicht mehr unter den Tisch verschwinden kann. Es gibt ein großes Wissen über diese Zusammenhänge in der Gesellschaft und das finde ich einen wirklich ganz, ganz großen Erfolg, den sich die Bewegungen auf die Fahnen schreiben können. Denn ohne Wissen weiß man ja nicht, wo man anfangen soll zu kämpfen und was es für Alternativen gibt. Und die Möglichkeit, dass auch während der Corona-Krise Dinge schnell in Angriff genommen werden konnten, nur zum Beispiel diese Pop-up-Fahrradwege, die es jetzt in vielen Städten gibt, die hoffentlich bleiben. Ich würde auch sagen, dass es nicht zuletzt auch diesen Protesten für andere Städte wären so nicht möglich gewesen. Und man wird immer wieder kleine Erfolge finden. Das heißt, bei den Kämpfen gegen diesen Mietirrsinn, sei es eben bei der Landwirtschaft, dort brechen sich alternativen Bahnen, die vor vielen Jahren vielleicht so nicht denkbar gewesen wären und die vor allem, und das finde ich das Interessante, das Potenzial haben, dass sie allgemeingültig werden können, dass das wirklich Alternativen sind und keine Nischen. Also da muss man schon mal hinschauen und dann wird man erkennen, das ist alles schon, das liegt auf dem Tisch. Da gibt es natürlich noch viel größere Brocken, aber ich würde sagen, man kann nicht sagen, es gäbe nicht jetzt schon Dinge, die man so ändern kann, dass sie darauf hinweisen, dass es ein wirklich strukturelle und systematische Veränderung gibt. Also da sollte man, die Energiewende ist ein Beispiel dafür, da sollte man sich auch nicht täuschen, dass das vor allem Großkonzerne gewesen wären. Das waren ganz viele Bürgerinitiativen, die das auf die Beine gestellt haben. Und so sehe ich tatsächlich auch die Basis für Protest im Emanzipatorischen, in Graswurzelbewegungen, die Dinge auch in Angriff nehmen und aber auch das in den politischen Protest tragen. Ich glaube, das ist das, was dann zu solchen Erfolgen tatsächlich führen kann.
Schleichende positive Veränderung, die sich nicht so anfühlt, jetzt müssen wir noch die kollektive Schizophrenie irgendwie ablegen und dann kann es auch weitergehen und dann lese ich auch weiterhin Ihre Artikel, habe ich mir jetzt vorgenommen und auch in Ihr Buch werde ich nochmal reinschmökern.
Dann schreibe ich auch weiter welche.
Sehr gut. Grüner wird's nicht, warum wir mit der ökologischen Krise völlig falsch umgehen. Man, vielen Dank. Danke, dass wir so geendet haben und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit und einen schönen Tag und viel Kraft.
Dankeschön, Ihnen auch.
Tschüss.
Danke. Ciao.